SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 17.
Jene kurze Spanne hingegen, da mir der Krieg eine unerwartete Freiheit bescherte, das waren, euch wird es widersinnig scheinen, die Wochen meiner Gefangenschaft. Bei der Schlacht zu Kawas, da wir uns zerstreut und überwältigt fanden, den Rückweg abgeschnitten, die letzte Patrone verschossen und durch die Reste unseres Regiments ging, ich weiß nicht recht, war es der Befehl oder die allgemeine Entscheidung, sich zu ergeben. Wir legten uns, letzte Ausläufer des feindlichen Beschusses fürchtend, wo wir waren, auf die Erde und harrten. Wir hatten das Glück, nicht gegen die Russen zu fechten, welche erbarmungslos metzelten, was immer sie noch lebend fanden auf dem Schlachtfeld. Und so kam mittlerweile eine Ruhe, Erleichterung gar über uns Häuflein, welche gestört ward nur durch das Brüllen, Stöhnen, Wimmern der Verwundeten im Wald ringsum. Bald auch streiften die ersten Franzosen herbei, denen wir uns förmlich in Gefangenschaft gaben. Wenn die ersten Tage des mir neuen Zuhauses herb waren, dann allein, weil diese blutige Schlacht ein gar so großes Loch in alle Ordnung, in so viele Leben gerissen und es allen bitter einging, das entsetzliche Ergebnis in beherrschbare Bahnen auseinanderzuwirren. Zehntausende waren tot, zerfetzt auf dem Feld geblieben. Zehntausende mehr lagen dort noch sterbend oder blessiert. Regimenter waren versprengt, halbe Ortschaften rundum waren niedergebrannt und verheert, weitere Tausende wussten nicht mehr, wohin sie gehörten, wo bleiben. Wenn wir die erste Nacht im Freien, ohne Ration, ohne Wasser zu verbringen hatten, so muteten uns die französischen Soldaten keineswegs mehr zu, denn sie selbst ertrugen. Vielmehr ließen sie das Wenige, was an Linderung zu beschaffen war, noch eher uns zukommen, bevor sie es ihrer selbst in Anspruch nahmen. Am anderen Tag führte man uns, ein Grüpplein von etwa 60 Kameraden, in das nahegelegene Städtchen B, auf einer Straße, welche noch übersät war mit Toten. Wir ließen das Fuhrwerk vorausfahren, welches man requiriert hatte für unsere, wie die französischen Verwundeten, das ist den zahllosen Leichen unter den Hufen der Zugpferde und mit seinen eisenbeschlagenen Rädern ein notdürftiges Halbbegräbnis gab im Kot. Und wir in seinen Spuren marschieren mochten, ohne bei jedem Schritt zu fürchten, auf einen geschwollenen Leib, in ein mit aufgerissener Fratze gegen die Überraschung des Todes protestierendes Angesicht zu treten. Das war eine knirschende, knochenknackende Fahrt, deren Holpern und Poltern mit grässlich tönender Erinnerung an die Zerbrechlichkeit aller Leiber gewiss den Wunde an Wunde geschlichteten Blessierten auf dem Wagen am übelsten einging. Sie freilich waren's auch, die am ärgsten zu leiden hatten unter der Wirrnis, welche in dem Städtchen nicht minder herrschte. Auch wenn man alles tat, Feldschere, Chirurgie, Verbandsmaterial und Verpflegung herbeizuschaffen, gleich wie und wo, auch wenn man im Bemühen um Versorgung keinen Unterschied machte, ob Freund oder Feind, wartete mancher eine halbe Woche auf den ersten Verband, ob des nicht enden wollenden Zustroms Versehrter vom Feld, deren Zustand zudem umso erbärmlicher war, je länger sie schon hilflos dort zugebracht hatten. Wie auch freilich die Leiber der Verschiedenen nach 2, 3 Tagen in der prallen Sonne arg nachgaben ihrer Fleischlichkeit und die Kameraden, welche sie von der Waldstadt befördern sollten, bald aufhörten sie an Armen und Beinen heben zu wollen, da ihnen da nur in die Hände glitt, was die Knochen umhüllte. Die Toten stapelte man auf dem Marktplatz wie Feuerholz, und wenn man sie wagenweise in die Gruben karrte, welche man vor der Stadtmauer aushob, dann lud man gleich die zweifelsfrei Sterbenden mit auf, sich das nutzlose Warten zu sparen. Uns unversehrte Gefangene plagte immerhin nur der Mangel an Rationen und Sold, da die Franzosen zu der gewaltigen Masse an Gestorbenen den nicht minder überfordernden plötzlichen Zuwachs an Bevölkerung des Städtchens zu bewältigen hatten. Aber schon da, darbten wir allemal unter ständiger Entschuldigung unserer Wärter, denen es gegen die Ehre ging, ihre Verpflichtungen nicht zu erfüllen, während in der Kampagne bei oft herberem Mangel selten ein eigener Offizier uns gegenüber sich zu mehr schuldig fühlte, denn Androhung von Strafe bei zu mürrischem Maulen. Binnen Wochenfrist waren die Versorgungslinien dann fürs Gröbste wieder etabliert und waren Quartiere für uns alle gefunden. Da bereits erhielten wir wieder unseren Sold, wenngleich in schlechter Münze, so dass die unter uns, welche man in Wirtshäusern unterbrachte, recht fluchten, denn der Wirtsstand waren hier die einzigen Leute, welche selbst den siechsten und darbendsten nicht aus reiner Gutherzigkeit, sondern erst gegen Bezahlung gaben und dann noch Kreuzer und Groschen schmähten und herabrechneten, wenn sie nicht aus guter Prägung waren. Wenige Tage später jedoch war auch die Verbindung zur Heereskasse wieder geknüpft, dass die Franzosen uns nach dem wahren Wert zu löhnen vermochten. Und es begann jene Zeit meiner ungekannten Freiheit. Als Unterkunft hatte man mir ein Schulhaus zugewiesen, in welchem man für ein gutes 100 unserer Männer Lager bereitete. Das waren wenig mehr denn Strohsäcke und Decken, doch im Trockenen und leidlich Warmen und vom schlimmsten Ungeziefer frei. Und so es mir gelang, ein Eckchen zu finden, welches möglichst fern war von den übler Blessierten mit ihrem Gestöhne und dem Miasma ihres Wundbrands, da schlief ich so selig, wie ich's im Feld selten getan. Da ich im Leib unversehrt geblieben, durfte morgens ich mich erfrischt erheben und einem Tage entgegensehen, welcher so bar jeglicher unmittelbarer Gefahr, Pressalie und Verpflichtung war, wie ich's vor meiner Gefangenschaft nicht gekannt. Man verlangte von mir nichts weiter, denn dass ich einen Revers unterzeichne, in welchem ich bei meiner Parole d'honneur versicherte, mich nicht aus jenem Städtchen zu entfernen, bevor wir Gefangenen nicht von unserem König wieder ausgelöst wurden. Und was wäre mir leichter gefallen, denn dieses Versprechen? Ich dozierte euch von der Mathematik, von der Buchhaltung des Krieges. Nun, hier hatte ich einen Posten auf der großen Rechnung gefunden, in welchen ich mich gerne verwandeln ließ. Mein Wert für die Franzosen war schlicht, dass ich der Zahl gegen sie marschierender Preußen abgezogen war. Nun, diesen Dienst wollte ich ihnen gerne erweisen. Die Tage fanden mich durch das Städtchen streifen, wo ich sie mir mal mit Trank, Kartenspiel, Würfelbecher vertrieb, mal damit den Feldscheren beim Verbinden der Verwundeten zu helfen oder den ein oder anderen Buchstaben unkundigen Kameraden mit Schreibdiensten zur Hand zu gehen. Selten ließ ich mich am gleichen Ort unter denselben Menschen mehr denn ein oder zwei Male blicken, damit ich nicht wieder Bande um mein Herz gelegt fände, gerade wo ich die widersinnige Ungebundenheit dieser angeblichen Gefangenschaft erfuhr. Oder ich gar noch zu jener Rast käme, welche ich, verfolgt von meiner Schuld, eigentlich floh. Nun, da durfte ich der Zahlenschieberei der Kriegsherren vertrauen, dass ich dieser Gefahr entging. Nach 5 Wochen war genug bilanziert und verhandelt, dass man uns wieder in die Verantwortung des Königs übertrug. Einige unserer Offiziere mussten Eide ablegen, dass sie auf ihre Ländereien kehren und in diesem Krieg nicht mehr die Waffen gegen Frankreich und dessen Verbündete erheben würden. Uns einfache Leute jedoch schickte man zurück in unser Heer, wo wir uns umgehend auf die nächsten menschenbedürftigen Regimenter verteilt und in die Kampagne gestellt fanden. Ah, aber ich seh's euch an. Ihr leidet's nicht, dass ich vom Krieg erzähle und erzähle und euch nicht eine wahre Bataille gebe. Euch dürstet's nach Kanonendonner, Kugelsirren, Blut. Nun gut. Ich will euch auch dieses Dürsten stillen. Als Partikel im gewaltigen, gefräßigen Körper unserer preußischen Armee hatte mein armseliger Leib freilich vor allem einen Zweck, einen Nutzen, eine Berufung. Dem Feind einen möglichst großen Aufwand abzutrotzen im Versuch, mich zu Tode zu befördern und meinerseits im möglichst günstigen Verhältnis zu meinen Kosten meinen Beitrag zu leisten im Dezimieren der gegnerischen Zahl verwendbarer Männer. Am Ende galt all der Drill, galt all das Marschieren, Lagern und Darben denn doch dem Aufeinandertreffen von Blei, Eisen, Stahl mit Fleisch. Das war die letzte Rechnung in der Arithmetik des Krieges. Leiber und Landschaft, Sicht und Bewegung, Geschwindigkeit und Distanz in ein Verhältnis zu setzen, das Waffen und Geschosse mit ausreichender Wucht auf und in die feindlichen Körper drangen, diese zu verheeren. 4 Bataillen machte ich mit, zusammengenommen keine Woche in all den Jahren des Krieges. Und hatte mir die Wolfsgrube noch den Rest einer Sehnsucht nach dem Tode gelassen, so gab es dagegen keine bessere Kur, denn auf der Waldstadt im Feuer zu stehen und bis in die Knochen zu wissen, dass andere Menschen eifrigst danach trachteten, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Wie erwachte da unmittelbar der Willen, schleunigst Fersengeld zu geben oder dem Feinde entgegenzustürmen und ihn mit Strunk und Stiel auszulöschen, bevor er es mit einem selber tat. So sehr mir bei jedem Marsch meine Trommel eine ungelenke Last war, deren Gewicht mir die Brust abschnürte und deren Baumeln mir die Schenkel grün und blau stieß, so sehr erwies sie sich hier als Segen. Denn als Tambour war mir eine Stellung vergönnt an den Rändern des großen Geschehens auf Leben und Tod. Weder verlangte, noch erwartete man von uns Heldenmut. Jeder wusste und billigte, dass sobald Kanonen und Gewehre zu sprechen begannen, als erstes der Schall der Oboisten verstummte. Freilich verhalf es uns nicht zu gehörigem Ansehen, dass wir Musiker die Gewohnheit pflegten, stets nur den Anfang einer Schlacht auf dem Felde mitzuerleben. Doch hätte auch keiner von denen, die verdammt und verpflichtet waren, ihr Haupt hinzuhalten im Geschossfeuer, es bei gleicher Wahl anders gehalten. Im Gegenteil. Ich hatte bald den Ruf, ein lebensmüder Narr zu sein, nur weil ich mitunter noch verharrte, wo meine trommelnden, pfeifenden Kameraden bei unserem ersten kleinen Scharmützel sogleich in der lichtesten Wolke von Pulverdampf verschwanden. Da ich eine Weile den Saum spüren wollte des erhabenen Todes, welcher sich anheischte, seinen Mantel über das gesamte Feld zu breiten. Es war der Krieg wahrlich reich an Grausamkeiten und Widersinn gegen die menschliche Natur, doch keine dünkte mir größer, keine war mir verhasster, denn wenn uns Ordnung der Schlacht, Geist der Feldherren, das Aufstellen und Ausharren hießen, wo wir dem Feind bereits Ziel waren. Übel genug, wenn wir Stunden um Stunden in Ungewissheit zubrachten, wenn wir des Nachts um 1 Uhr in voller Montur im Lager stunden, in Vorbereitung zur Formation, zitternd vor Kälte und Übermüdung für einen Angriff, welcher womöglich doch abgeblasen ward. Wenn wir in Feldern schulterhohen Weizens harrten und horchten auf jedes Huschen hinter den Halmen, ob es eine Vorhut an Kroaten sei, uns in unserer Blindheit zu fällen. Oder wenn die flammenden Pfeile der Sonne auf uns prasselten und noch vor dem ersten feindlichen Schuss einen Gefallenen nach dem anderen forderten und unser Regiment nur deshalb nicht fataler dezimiert ward, weil unweit eine Eisgrube lag und Ehefrauen wie Metzen aus unserem Tross, teils aus liebendem Erbarmen für ihre Männer, teils aus Geschäftssinn, sie fleißig plünderten und uns die herausgehackten Eisbrocken zur Kühlung und Stillung des Durstes boten. Wie aber erst, wenn der höhere Plan der Schlacht uns in eine Aufstellung zwang an einem Platz, welcher sich bereits unter Beschuss befand? Nun hatten die Jahre der Kampagne uns gewiss jeden übermäßigen Respekt genommen vor fliegendem Eisen und Blei. Ich erinnere mich eines Abends im Lager in der letztmöglichen Nähe zur Reichweite des Feindes, da es im Dunkel einen Plumpser tat und uns eine Kanonenkugel geradewegs bis an unser Feuer kullerte und wir sie lediglich mit den Füßen fortschoben, dass sie uns nicht im Wege umgehe. Und wussten wir uns jenseits jener Grenze, wo die Musketenkugeln ihre fatale Durchdringungskraft einbüßten, nahm man deren gelegentliches Klatschen gegen den Filz der Uniform und die blauen Flecken, welche man davon forttrug, nicht erwähnenswerter denn unsere Floh- und Wanzenbisse. Doch war es etwas anderes, wenn man uns geradewegs in einen tödlichen Hagel kommandierte, und von 3, die aufmarschierten, vielleicht 1 lebend und unblessiert stehen blieb. Sollte ich eine Marter ersinnen für die hundsföttischsten unter den Mördern und Räubern, ich wüsste keine schlimmere, denn sie heißen, das Richtgerüst zu besteigen, ohne ihnen zu sagen, ob sie nach einer Weile unversehrt wieder herabklettern dürfen, ob man ihnen einen schlagartigen Tod bereite oder ob sie qualvoll verstümmelt würden. Nichts weniger aber verlangte man uns ab. An den gewiesenen Platz zu marschieren, in Reih und Glied, dort stehen zu bleiben, den Blick nach vorn gewandt und zu stehen, während ringsum die Kameraden fielen und fielen wie die Kegel auf der Scheibstadt. Ich habe baumstarke Kerle irr werden sehen darüber, habe erlebt, wie ihr Verstand wie reisig zerbrach und sie grell lachend und brabbelnd einsam auf die feindliche Linie zustürmten oder sich ins eigene Bajonett stürzten, die Gewissheit des Todes umarmend, nur um diesen Zustand hilflosen Harrens nicht mehr dulden zu müssen. Andere schlotterten am ganzen Leibe, dass man buchstäblich ihre Zähne klappern hörte wie Würfel im Becher. Viele beteten halblaut vor sich hin, umklammerten mit solcher Inbrunst und pressten an die Lippen Kruzifixe, Talismane, Medaillons der Liebsten, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Mancher summte Lieder des Abschieds, Lieder des Krieges vor sich hin. Es herrschte da eine seltsame, von der Ahndung des bevorstehenden, allverschlingenden Tosens der Attacke durchwirkte Art der Stille. Es eignete eine verlorene, einsame Stummheit dem Tritt der Stiefel zur Aufstellung, Knirschen von Leder, Dengeln von Equipage und Waffen, den befehlenden Rufen der Offiziere, dem Seufzen, Fluchen, Singsang der Männer. Und dann, immer wieder, ohne Takt, ohne Raison, von Ferne ein prasselndes Knallen und ganz nah darauf das plötzliche Sirren und Pfeifen der gegnerischen Gewehrkugeln, wütenden Wespen gleich. Und hier, dort, drüben ein dumpfer oder krachender Schlag, ein spitzes oder gurgelndes Aufschreien, welches in Wimmern überging oder jäh abriss, der Sturz eines Leibs. Meiner selbst fuhr einmal eine Kugel so durch den Hut, dass sie nicht allein in selbigen zwei akkurate Löcher stanzte, sondern mir einen neuen Scheitel zog, ohne dabei auf meinem Haupte mehr zu hinterlassen, denn einen roten Striemen. Ich hob den Hut aus dem Staub, betrachtete seine neue Belüftung, klopfte ihn ab, tastete nach dem heißen Strich unter meinem Haar, mich zu vergewissern, dass er nicht blutete, und setzte die Bedeckung wieder auf, mich dem Kameraden zu meiner Linken zuwendend, einen Scherz über diesen Rempler mit Gevatter tot zu machen. Da sah ich, dass es dem Kameraden seinen Kiefer zerschmettert hatte und unter dem entsetzten Erstaunen seiner halben Miene die Zunge offen herabhing in einem Sturzbach von Blut, ihm einen roten Latz auf die Brust malend. Er versuchte etwas zu stammeln, doch das ließ nur den baumelnden Zungenlappen zucken und tanzen und einen Stoß von rosanen Blasen aufsprudeln. War's Schreck? Schmerz? Schwächung? Etwas hatte bald darauf die Gnade, ihm die Augen flattern zu lassen und in die Höhlen zu drehen, bis sie ins Schwarz der Besinnungslosigkeit blickten, ihn auf die Erde sinken zu lassen. Soweit ich hörte, war der nach der Bataille an nämlicher Stelle aufgesammelt und lebte tatsächlich noch eine grässliche Woche, ehe er, alle Versuche vergebens, ihm wenigstens Mus in den Hals zu trichtern, nicht der eigentlichen Wunde erlag, sondern kläglich verhungerte. Ja, es sind die Arten, den menschlichen Leib zu verletzen, mannigfacher, und die Zähigkeit des Lebens, sich noch an die unbewohnbarste irdische Behausung zu klammern, weit größer, denn die einfältige Vorstellung es sich ausmalt. Aber es ist eines, im Lauf der Attacke in ein Weiches zu treten und zu erkennen, dass es das Innere eines von einer Kanonenkugel halbierten Kameraden ist und weiterzurennen. Ist eines, an einem Baum vorbeizuhasten, in dessen Geäst die von einer Explosion herumgewirbelten Arme und Beine hängen und von diesem Anblick zur Rache getrieben zu werden. Ist eines, nach der Bataille den Blessierten die wenig mögliche Linderung, Hilfe zu bringen und dabei Männer nach einem Heischen zu sehen mit spitz und zersplittert hervorragenden Knochen, wo sie einst eine Hand hatten, einen Toten zu finden, welcher offenbar verschied im Bemühen, sich von der Waldstadt zu schleifen, der es ein gutes Dutzend Fuß weit gebracht hatte von jenem Platz, wo seine Lenden und Beine verblieben. Einem Kerl in feindlicher Uniform einen Schluck Wasser zu reichen, dem ein Säbelhieb die Nase fast abgespalten hatte, so dass er das herabhängende Riechorgan zunächst wieder nach oben klappen muß, die Lippen für die Netzung frei zu machen. Dies alles ging einem herb genug an, und manches davon begegnet mir noch heute in meinen Träumen wieder. Zumal, seit ich begann, den halb verschütteten Brunnen meines Lebens wieder frei zu bohren, um daraus für euch meine Erzählung zu schöpfen. Dennoch gaben all diese Grausamkeiten allermindest den Schein, dass man ihrer tätig fliehen, wehren, abhelfen möge. Ein anderes aber war's, dem Kameraden ins so gewaltsam geöffnete Maul blicken zu müssen und darob nichts tun zu dürfen, denn weiter, wie verwurzelt zu harren und zu stehen und diesen Riss in des anderen Leben verhallen zu hören, ohne Sinn und Wirkung, und an die Position des Gefällten den Nächsten aufrücken zu haben, dass auch dieser bebend dort harre und stehe in der seltsam lethargischen Halbstille, bis bald der Platz eng war zwischen all den Leichnamen und Blessierten. Wohl keiner unter uns, gleich wie unversehrt an Leib und Gliedern, nahm derart Aufstellung, ohne ein Stück seines Verstandes dort auf dem Felde zu lassen. Als wir endlich unsere Ordnung gefunden hatten und losschlagen durften, oder soll ich sagen, als unsere Toten so zahlreich in Reihe und Karree lagen, dass keine Lebenden übrig mehr waren, sie zu ersetzen, durfte ich auf meine Trommel hieben, und unter Gebrüll ging es vorwärts, vorwärts geradewegs der Gefahr in den offenen Rachen. Ihr mögt euch denken, wie es ausging, wenn eine solch ausgedünnte Horde anrannte gegen die unverminderte Macht mauerartiger Linien von Infanterie und Geschützen. Wir ließen uns nahezu blind in die Bank von Pulverdampf peitschen, unser Kommandeur auf seinem Pferd immer wieder vor, zwischen, um uns preschend, wild seinen Säbel schwingend und uns halb fluchend, halb betend zur Attacke brüllend. Und noch brach, was sich binnen des Harrens an Todesangst angestaut hatte, als rachedürstiger Todesmut durch die geöffneten Schleusen. Doch dann wurden die Kameraden einer um den anderen von den Hagelsalven der Gewehrkugeln aus dem Laufen und Leben gepflockt. Und dann hatte die feindliche Artillerie sich neu justiert und ihre Ziele wiedergefunden, und die Granaten, Kanonen, Kugeln und Kartätschen krachten durch Knochen, es spritzten Eisen, Fleisch und Blut. Und dann kam unser Kommandeur vorbei, stumm und säbellos vom Sattel gestürzt, mit einem im Steigbügel verfangenen Fuße von seinem schaumspeienden Tier mitgeschleift, inmitten von Schlingen des aus einem Klaffen im Leib des Gauls quellenden Gedärms. Und da beschlossen die Letzten unter uns, es waren wenige genug, dass es an der Zeit war zur Retraite. Und es stolperten in jener zweiten meiner Bataillen nebst mir schließlich keine 4 Dutzend Männer mehr aus dem Qualm zurück auf preußische Seite und warteten auf den Abend und auf des ganzen Sinn. Nun, ihr merkt, wie mir die Flut der Erinnerung den Fluss der Zeit durcheinanderwirbelt. Lasst mich das Ruder fester greifen und stechen in die Mündung des Kriegsflusses zu meinem wahren zweiten Leben. Lasst mich erzählen von jenem Tage, welcher dafür sorgte, dass ich, Jakob Kainer, der Ausgelöschte und Wiedergeborene, vom Diener des preußischen Königs wieder ward zu meinem eigenen Herrn. Ich verdankte es einem Stück französischen Eisens, oder wohl westfälischen Eisens, welches die Franzmänner plünderten und in eine Kartätsche füllten. Einem Nagel vielleicht einst, doch zu sehr war, was man dann aus meinem Fuß hervorstocherte, zerfetzt und verbogen, es mit irgend Gewissheit zu sagen. Jedenfalls war's bei der Bataille zu M, welche für uns Preußen, Engländer, Hannoveraner als solch glorreicher Sieg gelten sollte, mich jedoch zunächst zu den vermeintlichen Verlierern zählte. Wir hatten schon einige Wochen den Franzosen nachgesetzt, denen dennoch eine Eroberung, Besetzung nach der anderen gelang. Hatten auch nicht zu verhindern gewusst, dass sie M einnahmen und was wir dort an Magazinen hatten. Und da saßen sie nun in der Festung, im Winkeleck zweier Flüsse, wie im Zipfel eines Schnupftuchs, und unsere Lager im gebührlichen Abstand als ein Viertelkreis drumherum gestickt, nahe der paar Kleckse von umliegenden Ortschaften. Es herrschte eine aufgeraute Stimmung unter uns. Alle empfanden, dass unsere Belagerung keine Beständigkeit kennen würde, dass sich alles schürzen musste zu einer gewaltsamen Entscheidung. Jeden Tag harrten wir eines feindlichen Ausfalls, eines Befehls zur Attacke, hatten auch hier und da schon erste Treffen am Rande, welche doch Strohfeuer blieben. Unsere Kundschafter trugen uns zu, dass die Besatzer alles an Schiffen, Kähnen, Booten in Beschlag nahmen, was nur in der Stadt angetäut lag oder zu passieren begehrte, um es über die Breite der Flüsse zu schwimmenden Pfeilern von Bretterbrücken zu machen. Auch sie also wollten nicht hinter den Mauern verharren. Es war eine Nervengespanntheit, dass man meinte, man könne sich an der Luft reiben. Der Befehl, uns eine Stunde nach Mitternacht in Bereitschaft zu halten, die Pferde zu satteln, die Geschütze zugfertig zu machen, wenngleich noch nicht die Zelte abzubrechen oder in Waffen Aufstellung zu nehmen, dieser Befehl war uns weniger leid, denn wenn man uns geheißen hätte, sich zu Ruhe und Schlummer zu legen, welche in jenen Tagen niemand mehr recht finden mochte. Als dann im tiefsten Dunkel der Nacht ein Unwetter losbrach, sahen dies nicht wenige von uns als ein Vorzeichen der Entladung. Kaum war die Sturzflut verzogen und hatten wir uns nach Möglichkeit die Nässe aus Haar und Gewand gewrungen, ging die Kunde, dass sie auch ein Omen gewesen sein mochte, die Götter fochten auf Seiten der Feinde. Denn das Tosen der Elemente hatte uns Sicht und Gehör darauf genommen, dass der Ausmarsch über die Pontonbrücken wahrhaft begonnen hatte und die Franzosen bereits auf Glacis und Heide ihre Stellung bezogen. Ich schnallte mir meine treue Trommel um und machte mich bereit. Der Regen, so kurz und heftig er war, hatte seine Feuchte in der Sommernachtsluft zurückgelassen, welche zu abgekühlt war, sie aufzutrinken, und es hing ein Nebeldunst all um uns. Wir stellten uns in die Schlachtordnungslinien ohne mehr denn die drei, vier nächsten Kameraden vor und neben uns blicken zu können. Unsere Feuer und Fackeln wurden, sobald man sich einige Fuß weit von ihnen entfernte, zu einem bloßen goldenen Kugelschimmer, welcher wie irrlichternde Seelen im düsteren Grau hing. Unser Regiment stund am rechtesten Rand der preußischen Aufstellung, gleichsam mit einem Fuße schon in dem Morastgebiet, welches sich in diesem Eck bis zur Weh erstreckte. Der Beginn unseres Aufmarsches ging noch durch ein schützendes Gehölz, und da fluchten wir nur, weil uns Wurzeln und Äste im Dunkeln stetig nach den Stiefeln haschten, auf Hüte und Antlitz peitschen wollten und es mühsam machten, im Vorrücken unsere Ordnung zu halten. Ich muss gestehen, dass damals der Schlag meiner, unserer Trommeln beschämend stolpernd ging und wohl wenig dazu tat, den Männern vor uns Geschlossenheit und Mut einzuhämmern. Als wir endlich aufs freie Feld gelangten, hatte die Dämmerung begonnen, eine erste Ahnung von Lichtschein auf das uns noch immer einhüllende Gazetuch zu werfen. Von unserer linken Seite her prasselte durch den Morgennebel das Geräusch der ersten Salven, polterte fern der dumpfe Kegelfall der aus dem Schlaf erwachten Artillerie. Am linken Flügel hatte das Gefecht begonnen, und es durchlief uns ein Schauder, die Stunde der Entscheidung angebrochen zu wissen, doch noch nichts davon wahrzunehmen, denn diese gedämpften, unwirklichen Boten des ersten Kämpfens und Sterbens und hin und wieder das etwas weißlichere Aufflackern des Mündungsfeuers der Kanonenbatterien im grauen Dunst. Doch selbst das mag nichts, denn das Flirren der Leuchttierchen in unseren Augen gewesen sein. Wenn es aber meiner selbst insbesondere fröstelte, als wir uns nun wahrhaft auf diesem Schlachtfeld wussten, dann aus folgendem Grunde. Zwei Nächte zuvor hatte es mir seltsam geträumt. Hatte geträumt auf eine Weise, dass ich zugleich wusste, mich in einem Alpdruck zu befinden und dabei eine völlige Wahrheit empfand dessen, was ich schaute. Jener Traum aber hatte damit begonnen, dass ich in einem weißgrauen, scheinbaren Nichts mich befand, meine Trommel um den Hals, sinnlos einen Marsch auf ihr schlagend. Und dann war's, als zöge jemand ein Schleiertuch von einem Gemälde, und ich stund inmitten einer ebenen Landschaft, dräuende Festungsmauern in der Ferne vor mir, ein brennendes Dorf hinter mir. Und obgleich ich niemanden weit und breit zu erblicken vermochte und eine Stille herrschte, als hätte man mir die Ohren verstopft, begriff mein Traumverstand doch, dass rings um mich unsichtbar eine gewaltige Schlacht tobte. Da preschte auf einmal vor mir durch die Leere ein Schimmel, auf dessen Rücken die Füße noch in den Steigbügeln ein toter Reiter lag und in den Himmel starrte. Und ich sah auf einer Anhöhe schräg rechts vor mir ein einzelnes Artilleriegeschütz, sah es ganz nah, als stünde ich daneben, obwohl ich zugleich in unzähligen Klaftern Entfernung harrte. Jenes Geschütz feuerte ein einziges Mal, und sein Donner zerriss die vollkommene Stille, zerriss mir beinahe die Ohren, und ich verspürte einen heftigen Schmerz in meinem rechten Fuße und stürzte ins Erwachen. Es war mir dieses Alpgesicht lange, noch selbst übers Mittagslicht hinaus nachgehangen, und nun stund ich just in jenem weißlichen Grau mehr denn ahndend, welche Landschaft sich bei Aufhebung des Dunstes vor mir ausbreiten würde. Schon war letzterer eher Schleier denn Augenbinde, dämpfte und verwischte eher Sicht und Farben, denn dass er sie raubte. Schon nahm er jenes Leuchten an, welches bedeutete, dass die Sonne über den Weltenrand gestiegen war und ihre Strahlen begonnen hatten, an der Taufeuchte zu lecken. Und nun ward der Gott des Krieges nicht mehr allein an der fernen Flanke geweckt. Es grollte vor uns der Aufmarsch schweren Geschützes und gewaltiger Reiterei, dass der Boden erbebte. Geltend durch alle Linien Fanfaren, ratterten Trommeln, rasselten Säbel mit jenem letzten, einschüchternden Ernst, bevor sie wirklich in feindliches Fleisch fahren wollten. Aus dem Gehölz getreten, hatte unser Regiment wieder seine Ordnung gemäß der feldherrlichen Federstriche gefunden und wir Tambure wieder unseren vereinten, herrisch rechtwinkligen Herz- und Trommelschlag. Noch einmal aber hieß es nun harren, bis unsere Herren Offiziere durch Feldglas und entlang der preußischen Aufstellung hetzende Boten hinreichend an Übersicht gewonnen. Man flößte uns unterdessen letzten Mut ein mit einer Ration Branntwein, was auf die mitunter doch recht bleichen Antlitze zumindest rote Flecken trieb und sowohl die Inbrunst beflügelte der letzten Stoßgebete als auch den Humor der lauthals die Todesfurcht überdröhnenden, unflätigen Scherzereien. Ich aber stierte in die Landschaft, deren Konturen sich nun minütlich deutlicher auf der Leinwand aus Dunst abzeichneten, und erkannte sie mit einer Selbstverständlichkeit wieder, welche mir eine seltsame Ruhe gab, gleich einem eben noch flehenden, an seinen Banden reißenden Verurteilten, sobald sein Hals auf dem Richtblock lag. Schließlich aber hieß es also avancieren. Wir rührten die Trommeln, und unser Regiment setzte sich in Marsch. Ich stund im zweiten Treffen und hatte mithin mehrere Reihen Kameraden, welche mir gleichsam eine Vorhut bilden sollten gegen alle Fairnisse. Der Brand, das Branden des Gefechts hatte mittlerweile die gesamte Ebene erfasst. Ein rollender Donner tönte über allem, einen wirren Chor an Gebrüll begleitend, und was der helle Morgen fortsenkte an Taudunst, das eilte der Pulverqualm nachzufüllen. Noch warf der Feind seine Kräfte aufs Zentrum und die andere Flanke, doch haderten wir mit dem Terrain. Wie ich sagte, ragte unser Flügel bis hinan an den großen, frisch, regengetränkten Morast, und alle, die nicht das Glück hatten, auf den deichartigen Wegen zu marschieren, mussten ihre Stiefelschritte in schmatzenden Schlamm setzen, das Vorankommen ein gar mühsames, zehrendes Geschäft. Immer wieder sank einer auch bis zu Knien, Hüfte in ein sumpfiges Loch und musste von seinen Kameraden herausgezogen werden, so dass es erneut die Ordnung unserer Linien zerzupfte. Die Luft war gepfeffert, nicht allein vom Pulverqualm. Im Gefecht ward mittlerweile das Dörflein H. gänzlich in Brand gesteckt und der Feuerrauch raspelte einem die Kehle hinab. Mir aber hob es den Magen, wenn ich solches roch, seit wir einmal in der Bataille gegen die Russen eine Geschützstellung erobert hatten. Ehe sie uns den wertvollen Zündstoff in die Hände fallen ließen, hatten sie ihre Pulverwägen selbst angesteckt und in die Luft gesprengt, nicht achtend, wer sich davor noch in Sicherheit bringen mochte. Als wir die Stellung einnahmen, da hingen qualmend über den Kanonen, lagen auf der Erde die verkohlten, verkrümmten Leiber der Russen, und die Atmosphäre war getränkt vom süßlichen Geschmack gebratenen Fleisches, geschmolzenen Fetts. Waren wenige unter uns, welche sich an jenem Tage nicht übergaben, und waren viele unter den Kameraden, welche noch Wochen darauf bleich wurden, wenn die Feldküche uns Braten bereitete. Meiner selbst stieg noch immer jener süßliche Geruch auf, jene Bilder der schwarzrot aufgebrochenen Hautkruste, der von kurz gesenkten Sehnen krummgezogenen Glieder, weißen Zähnen hinter fortgebrannten Lippen, wenn ich das Beißen gezündeten Schwarzpulvers zu scharf in der Nase vernahm. Trotz alledem machten wir gutes Vorankommen, denn bisher rückte der Feind nicht gegen unsere Flanke. Zu unserer Linken jedoch, zur Mitte der gegeneinander stehenden Viertelkreise hin, hatte sich bereits der Schlund des Infernos aufgetan. Und schließlich hießen die Franzosen auch unser Regiment auf der Waldstadt willkommen. Schräg rechts zu unserem befohlenen Pfad, keine Achtelmeile mehr voraus, lag eine Anhöhe. Von der tat es auf einmal einen breiten Blitz und kurz darauf einen übermächtigen Paukenwirbel. Keine Sekunde später spritzte neben uns der Morast in bösen, trägen Fontänen auf. Und mir setzte einen Takt lang Herz und Trommelschlag aus. Denn ich freilich kannte die Anhöhe, und von der Reihe der dort feuernden Geschütze war ich gewiss zumindest eines. Noch aber hatten die Kanoniere uns nicht richtig gefasst, säten vorerst Kugeln und Kartätschen lediglich in den Schlammgrund. Es brauchte den Befehl unserer Offiziere nicht, uns zu größerer Eile zu rufen. Keiner wollte den Franzmännern die Schießscheibe zu herantastenden Zielübungen sein. Um meine schicksalsergebene Gelassenheit, allerdings war es nun vollends geschehen. Mit jedem Schritt sah ich die Flächen, Wäldchen, Dörfer, Hügel, wie die Prospekte einer Theaterbühne sich nach und nach unweigerlich zu jenem Panorama zurechtschieben, welches mir vertraut war, aus meinem Traumgesicht. Unterdessen hatte, wie ich später von englischen und hannoverschen Plessierten erzählt bekam, der Feind begonnen, seine gewaltige Kavallerie gegen den Vormarsch unserer Infanterie im Zentrum zu werfen. Doch hatte er diese Rechnung ohne die Bedachtheit und kaltblütige Standhaftigkeit der Leute gemacht, welche sich vom Heranpreschen der Massen, von Muskeln, harter Hufe, gezückter Klingen nicht zum übereilten Verpulvern ihrer Schüsse hinreißen ließen, sondern die ausharrten angesichts der auf sie zudonnernden Wand von Rössern, und glaubt mir, es muss Schneid gekostet haben. Erst im letzten Augenblicke jagten sie die volle Salve mitten in Tiere und Menschen, zerrten, rangen zu Boden, hieben nieder, was immer dennoch bis in ihre Reihen drang. Kurz, die edle Reiterei fand sich auf einmal im Nachteil und die Tiere weniger bereit zum Selbstopfer für ihren Monarchen, denn die Männer in ihren Sätteln. Die Pferde scheuten, bäumten sich auf, schleuderten ab ihre Reiter, gingen durch, zerquetschten in ungezügelter Verzweiflung ihren Herrn die Schenkel an anderen Pferdeleibern, rannten sie in blinder Flucht über den Haufen, zermalmten mit den Hufen ihre Häupter im Dreck. Bald Dutzende, Hunderte, Tausende reiterlose Pferde schwärmten aus über das Schlachtfeld. Zwischen allen Reihen sah man die beklagenswerten Tiere irren, viele selbst versehrt, hinkend, blutend, und unzählige wurden mit den Stunden absichtliches oder zufälliges Ziel der Kugeln, der Eisenfaust der Geschütze. Wenig später hatte die Vorhut der Gäule auch unsere Flanke erreicht. Die ersten waren zwei braune Hengste, welche einander hetzten, nacheinander traten, schnappten mit gebleckten Zähnen, vom Feuerfieber des Gefechts zur Feindschaft aufgestachelt, bis der erste von ihnen auf ein sumpfiges Loch geriet und mit den Vorderläufen beinahe zur Brust einsank und der andere ihn seinem Schicksal überließ. Doch drängten von der Mitte der Waldstadt bald unablässig weitere reiterlose Rösser herüber. In weiten Kreisen galoppierend, in ihrer Wirrnis sich zum Grasen stellend, inmitten des Salvenhagels, in die Falle des Schlamms stachsend. Den Schimmel aber erblickte ich schon aus der Ferne und wusste doch gleich, eher noch kaum in meinem Augenwinkel, welcher Fleck schmutziges Weiß das war. Auch musste ich mir nicht lang den auf seinem Rücken liegenden Leichnam ausmalen, um ihn schon zu erkennen. Der Kamerad Tambour neben mir rief mich herrisch an, da er meinen Schlag aussetzend fand. Was immer er im Antlitz schaute, welches ich zur Antwort ihm zukehrte, ließ auch ihn innehalten. Ich wandte den Blick wieder voraus, und es war alles just wie in dem Traum, und mich überkam erneut jene ganz ergebene Ruhe. Ich wusste genau, welcher der vielfachen Mündungsblitze auf dem Hügel mir zugedacht war, hörte dessen zugehörigen Donner laut und klar heraus aus dem Kanonengrollen. Etwas pfiff und sang über unseren Köpfen hinweg wie schwerer, eiserner Wind. Dann riss es hinter mir ein Loch ins Gewebe der Welt und etwas fuhr mir mit tollwütigem Biss in den rechten Fuß. Eine gewaltige Faust stieß mich in den Rücken, ich stürzte vornüber und noch bevor ich auf den Boden schlug, ward um mich und ward in mir alles schwarz. Aus dem prophezeienden Traum war ich an nämlicher Stelle jäh erwacht. Dessen Erfüllung aber hielt mich lang und fest von besinnungslosem Dunkel umfangen. Als sich Geist und Empfindung daraus allmählich aufrappelten, hochstemmten, war der Marschtritt meines Regiments schon weit fortgezogen. Um mich herrschte, wenn nicht Ruhe, so doch gleichsam eine Erschöpfung des Tumults. So sehr mein Leib begann, mir seine Pein beizuschreien, erkannte ich doch, dass ich mich noch zu den Glücklichen zu zählen hatte. Näher zum Einschlagsort der Kartätsche, in den hintersten Linien unseres Treffens, war auf der aufgesprengten Erde ein rotes Geschmier, aus welchem ich schwerlich nur die Zahl der Männer hätte raten mögen, die da in Stücken und Pfützen lagen. Und in den Halbkreisen, welche sich von dort zu mir erstreckten, war bestimmt ein Dutzend hingestreckt, von dem nur zwei oder drei noch irgend Regung zeigten.
»He, da, Kameraden!«
rief ich dem Leiberfeld zu, doch geriet's zu nicht mehr denn einem hustend erstickten Krächzen. Ich spie den Pulverruß aus Brust und Kehle, zog dann meine Trommel zu mir, deren Torso zwar gespickt war mit Löchern, doch wundersamerweise das Fell noch heil, und hieb mit dem Handballen darauf, meinen noch stets krähenden Ruf zu wiederholen. Einer der Hingestreckten reckte sich, erspähte mich, winkte mir zu.
»Hey, Kamerad!«
Ein zweiter setzte sich auf, merklich soeben erst aus Ohnmacht wachgerissen, tastete um sich.
»Kameraden, ist's schon Nacht?«
gellte er dann. Die Antwort blieben wir ihm verlegen. Ein Splitter musste ihm quer übers Angesicht gefahren sein, das Augenlicht war ihm aus den Höhlen geplatzt und seine Wangen herabgeflossen. Ob des Ausbleibens unserer Bejahung fasste der Mann sich ans Antlitz, und die Fingerspitzen kündeten ihm die nasse Wahrheit.
»Mein Gesicht«, heulte er auf, »mein Gesicht«,
er brüllte eine ganze Weile. Ich reute schon meinen Weckruf, doch der erste Kamerad hatte es unterdessen auf die Füße geschafft und wankte auf mich zu. Er hielt oft inne auf dem Weg, stemmte die Hände auf die Schenkel mit entschuldigender Grimasse in meine Richtung. Ich ließ mich einstweilen wieder auf die Erde sinken und war froh, dass ich schließlich den Schatten des Herbeigewankten auf mir spürte, bevor ich wieder in die Ohnmacht glitt. Ich blinzelte den Angekommenen an, der vor dem Mittagsgestirn mir erschien als sonnenbekränzter Umriss. Er streckte mir die Hand entgegen.
»Wie steht's? Tragen euch noch die Haxen?«
Ich griff die Hand und sprach mit mäßiger Zuversicht,
»Die Probe wird's weisen.«
Der Mann mühte sich, mich in den Stand zu zerren, doch mein rechter Fuß weigerte jeden Versuch, ihm ein wenig meines Gewichts aufzuladen, mit jaulender Schmerzensklage. Und als ich dem linken Bein die Bürde anvertraute, da wollte es im Knie in Richtungen auseinandergehen, welche gewiss nicht Gottes Plan zur Fügung menschlicher Glieder folgten. Der Kamerad ließ mich so sanft als möglich auf den Boden zurückgleiten, und ich musste hochquellende Übelkeit hinabwürgen, bevor ich mit gequältem Lächeln sprach: »Nun, da habt ihr die Antwort.« Der Kamerad war ob der geringen Anstrengung selbst wieder ins mit einem gurgelnden Pfeifen verbundene Luftschnappen gekommen. »Ich würde euch ja gern Huckepack ins Lager schleppen«, sagte er zwischen den Schnaufern, »allein...« Er schob seinen Uniformrock zur Seite, mir das Loch in seiner Weste zu zeigen, aus welchem bei jedem Ausatmen blutige Bläschen blühten. »Ich fürchte, ich bin auf den Moment ein wenig kurzatmig dafür und verübelt's mir nicht, doch ich hoffe, ihr wünscht von mir kein »Bleibet hier, wachet mit mir«. Da ist ein Stimmlein, welches mir geheißt, ich möge mich eher bald denn später auf die Suche nach einem Fälscher begeben.« Er sprach's mit jenem Humor, welchen wir Soldaten immer bekamen, wenn's an die wahrlich ernsten Sachen ging. Ich winkte ihm Absolution. »Hebt euch von hier, löchriger Kamerad, bevor euch die französischen Motten noch mehr den Pelz zerfressen. Ich bin die letzten Monate so viel marschiert, lasst mich die ungewohnte Rast noch eine Weile genießen.« Er dankte mit einem Lachen, welches ihm gar flink zu einem peinvollen Husten geriet. »Eins würde ich euch nur bitten«, setzte ich hinzu und wies zu dem Geblendeten, welcher erbarmungswürdig greinend in der Entfernung kauerte. »Führt den doch mit. Mir dünkt, seine Beine zumindest täten schon ihren Dienst, wenn man ihn nur auf dem Wege leitet.« Ich sprach die Bitte nur halb als Menschenfreund. Mehr war es mir darum zu schaffen, die kommenden Stunden mein Lager nicht im Kreise des Elenden geplärs zu haben. Der siebbrüstige Kamerad aber zeigte sich von der vorgeschlagenen Bürde erfreut, statt inkommodiert. Wenigstens einen Mann vom Schlachtfeld zu eskortieren, machte ihm sein Gewissen leichter. »Das will ich gern«, reichte er die Hand mir einmal noch zum Abschied. »Sei Gott mit euch«, war sein Adieu. »Und leit er eure Wege«, gab ich zurück. Ich schaute der starksenden, schwankenden, vierbeinigen Karawane nach, bis sie aus den Kreisen meines Blickes verschwand. Dann war ich allein. Es Ruhe zu nennen, was einkehrte um mich, wäre zu viel der Ehre. Freilich tönte noch immer die gewaltige Orgel des Krieges. Doch nahmen diese eins nach dem anderen ihre lautesten und schärfsten Register aus der Mischung. Die Pauken und Schinellen der Geschosse, die Zimbeln der Säbel, die Attacke und todschreienden Voces Humanae, sie stummten. Was blieb, war das 32 Fuß Rumpeln abertausender Leiber, Pferde, Wägen, Geschütze. Mitunter war da auch das Stöhnen eines Blessierten unweit meiner selbst, welcher ein- und aufzutauchen schien aus den Gewässern finsterer Ohnmacht. Zu mehr denn tiergleicher Klage schwang sich sein Laut jedoch nie auf, und zwei, drei Stunden später war er ganz verstummt. Einmal wagte sich einer der herrenlosen Gäule heran, durch mein Flecklein des Todes stapfend, hier und da die Verblichenen mit dem Maul stupsend, ob nicht vielleicht einer davon sich doch erheben möge und ihm Sinn und Richtung weisen. Wie er mich aber lebend fand, da hielt er inne, schnaubte sanft und machte, erinnernd, was Menschen ihm angetan, auf der Stelle kehrt und preschte davon. Es war nun helligster Mittag und die Schlacht offenbar entschieden. War ich im Glück, würde man sogar noch vor Hereinbrechen der Nacht damit beginnen, die Frucht des Krieges, die Blessierten und Toten, vom Feld der Ehre in reicher Ernte einzufahren. Jetzt, alle Nebel und Schwaden verflüchtigt, brannte die Sonne tüchtig herab. Und doch ward mir der Schweiß klamm, fröstelte es mich. Meine ausgedörrte Kehle jedoch war froh, in Reichweite noch eine Pfütze zu finden, aus welcher ich einige Handvoll Netzung gierig schöpfte, ohne deren schlammigen Geschmacks zu achten. Die Stunden verschwammen um mich. Das Rumoren des allmählichen Abzugs der Truppen verebbte, die Sonne tauchte gemächlich gen Horizont. Am frühen Abend trug es zu mir den Klang des Tedeums, und auch wenn wenig feinsinnige Musikanten unter den Männern waren, so hatte diese wohlgeordnete Musik etwas Überirdisches nach dem Lärm der Schlacht. Da der Gesang von den preußischen Linien herübertönte, wusste ich nun, dass wahrhaft unsere Seite gesiegt. Ab und zu stemmte ich mich auf, wenn's mir zu leid ward, in den leeren Himmel zu starren. Zumeist waren da in der Ferne schon die ersten Schwärme von Suchenden, waren die Gespanne, Leiterwagen zu erblicken, welche Gefallene und Blessierte zusammenklaubten, die Tausende veränderter Pferde vom Felde schleiften. Die Abdecker in M. würden diesen Tag noch lange preisen. Doch man machte freilich den Anfang dort, wo das Gefecht in seinem Tosen die meisten Leiber zu Boden geschüttelt hatte, und fand daselbst so reichlich einzufahren, dass ich bald ahndete, dass ich in jener Nacht keinen Schutz zu erwarten hatte über meinem Haupt, denn das Sternenzelt. Just derart begab es sich. Ich betrachtete, wie die breiten Pinselstriche der Nacht die bleiche Himmelsleinwand über mir immer dunkler lasierten, wie nach und nach weißgelbe Pünktchen und Schlieren darauf gesprenkelt wurden. Eine Weile war es mir gar nicht unangenehm, die Hitze jenes feurigen Tages weichen zu fühlen, kühlte dies doch auch meine Blessuren. Erst später kamen die Stunden, da ich das Schlottern begann und einem der Kameraden den blutstarren Rock vom leblosen Leibe zerrte, mich damit zu bedecken. Es war eine seltsame Nacht, da ich so lag in meiner Ohnmacht und starrte ins All. Freilich hatten die Monate meiner ziellosen Wanderschaft mich schon oft ähnlich einsam und ohne Obdach erlebt, doch stets mit einer Verzweiflung am Grunde meiner Seele. In jener Nacht aber war es, als wäre es mir endlich gelungen, mich zu verlieren. Und ich empfand in meinem grenzenlosen Verlassensein, meinem bis in die fernsten, dunkelsten Tiefen des Himmels grenzenlosen Verlassensein, auf einmal eine große Geborgenheit. Nun, ich übte mich, die Traumgedanken in ewigen Spiralen treibend, in Geduld und übertraf darin am Ende die Morgenröte, welche zunächst mühsam stemmend, dann fast sprunghaft, die Nacht vom Himmel vertrieb und mit ihr meine seltsamen nächtlichen Empfindungen. Gegen Mittag endlich näherte sich auch ein kleiner Trupp Männer mit einem einspännigen Bauernfuhrwagen hinreichend, dass ich ihnen ein »Heda« entgegenrufen und sie herbeiwinken mochte. Sie lenkten ihre Wege in einer Art ruppigen Freude zu mir, gleich müßigen Sammlern von Brennholz, die einen gestürzten Baum spähten, welcher ihnen so recht war wie jeder andere. Es sei denn, es war einer an Uniform, Orden oder dem Stück Strick, welches die Franzosen nach der Bataille ihren dahingerafften Blaublütigen ums Handgelenk banden, als Mann von höherem Stand zu erkennen. Wer je behauptete, der Tod mache alle gleich, der kannte schlecht unseren Adel. Mich schlichteten sie unter manch gepeinigtem Fluchen meiner selbst auf ihren Wagen voller bleicher, stöhnender, verblichener Gesellen wie einen Prügel. Doch nach einer wenig erquicklichen Weile fand auch dieser Kutschausflug sein Ziel. Wir wurden abgeladen, und ich harrte nur noch 2, 3 Stunden auf dem Erdboden, bis ich in pflegende Obhut gelangte. Ich kam zu liegen in einem unweit befindlichen Kloster, welches das preußische Heer als Lazarett in Beschlag genommen. Ich befand bald, es damit recht genehm getroffen zu haben. Es mochten die Brüder anfangs noch etwas gemurrt haben und gebockt, ob dieser ihrem weltabgewandten Leben aufgezwungenen Bürde, doch stellte sich ein Mittel ein zwischen der mönchischen Gemächlichkeit und unserer polternden soldatischen Lebensgier. Unsereins frommte die Ruhe und Strenge des täglichen Stundenablaufs, und die meisten der Fratres ließen sich's gerne gefallen, wenn sie im Verrichten der kommandierten Barmherzigkeit in lebhaftere Berührung kamen mit einer blutvolleren Rede und Sicht auf Gottes Welt, einem Quell der Helden- und Narrengeschichten außer der Heiligen Schrift. Und freilich gab's wen, der selbst in den tiefsten, bittersten Kriegszeiten besser noch denn die Armee über Raum und Verköstigung zu verfügen wusste, so war es die Kirche. Zur Versorgung unserer Blessuren hatte man in unser klösterliches Lazarett einen alten Feldscher und Chirurgus abbestellt. Er war ein braver Mann, stur in manchen seiner überkommenen Ansichten, doch reich an Erfahrung und auf seine knurrige Art von großem, heimlichem Mitgefühl. Mir schien mitunter, was die Lebensjahre ihm hatten zu nehmen begonnen, an Schärfe und Klarheit des Gesichts und Gehörs, das hätten sie ihm hinzugeschenkt an feinem Gespür seiner wulstigen Finger. Mir kam dies am Morgen nach meiner Verlegung in das Kloster zugute, wo seine unermüdliche Runde endlich bis an meine Bettstatt gelangte, welche mit Dutzenden anderer in einer von Tischen leergeräumten Hälfte des Refektoriums errichtet war. »Nun lasst sehen«, war seine ganze Begrüßung. Als ich mein dünnes Betttuch zurückschlug, ihm meine geschundenen Glieder zu präsentieren, da hob er kaum seine büschelig sprießenden Augenbrauen, rümpfte lediglich ein wenig die grobporige Nase. Mein rechter Knöchel hatte recht ungewohnte Farben und Geruch angenommen, und mein linkes Knie war geschwollen, so groß wie der Kopf eines zweijährigen Balks und wie in schwarzblaue Tinte getunkt. Das Knie betastete der Chirurgus zuerst, bog zur Prüfung behutsam das Bein in dessen gewohnte wie neue, unnatürliche Winkel und befand, »Schient es«, und schont es, das flickt euch die Natur in ein paar Wochen. Einer der Bader, welche man ihm an die Seite gestellt, machte sich eine Notiz, und noch am nämlichen Nachmittag fanden sich zwei Bretter mit Leinenstreifen an das Bein verteuert und neben meinem Lager zwei aus groben Ästen gehauene Krücken. Dann galt die Aufmerksamkeit meinem Knöchel. »Da stelltet ihr euch leichtsinnig einer Kartätsche in den Weg.« Meine Antwort wartete er nicht ab. »Das Geschoss steckt noch. Wollen wir doch mal sehen, was man euch da an altem Eisen in den Fuß verpflanzt hat.« Und während er sich abwandte, aus einem abgegriffenen Futteral das geeignete Instrument zu wählen, setzte er noch hinzu, »Lauf er mir bitte nicht fort.« Es war dieser Scherz gewiss ähnlich oft wie sein medizinisches Besteck schon zum Einsatz gebracht, doch ich gönnte ihm einen stöhnenden Lacher. Man verabreichte mir einige tüchtige Schluck Branntwein und schob mir ein mit Leder umwickeltes Stöcklein zwischen die Zähne. Dann begann der Chirurgus mit seinem Werk. Lasst mich von jenen Minuten des Schneidens und Stocherns nur so viel erinnern, sie gingen vorbei und sie hatten Erfolg. Danach hielt ich in meiner kalkweißen, schwitzigen Hand vor meinen von Branntwein und Pein vernebelten Augen das Stück eines vermutlichen Zimmermannsnagels und je einen rot getränkten Fetzen vom Stoff meiner Uniformhosen und vom Leder meines Stiefels. Der Chirurgus schien's zufrieden. Saubere Arbeit, will ich wohl meinen, vom Kanonier sowohl als auch von meiner Wenigkeit. Er klopfte mir auf die Schulter. »Das Einzige, was sich nun noch in eurem werten Fuße befindet und dort nichts verloren hat, ist ein Loch. Lasst es euch täglich sauber verbinden, dann füllt auch dieses sich wieder.« Mit selbiger Prognose sollte er recht behalten, wenngleich sie sich als etwas voreilig wies. Am nächsten Tag war ich in ein Fieber gefallen und die Wunde begann zu schwären. Eine Woche lang rang ich, rang man. Schließlich zog man mir ein Seil durch den Knöchel, und zwei Sonnenaufgänge später gab es den davon erhofften großen Ausfluss von Eiter und Wasser. Das Fieber brach. Und von da an begann wahrlich meine vollständige Wiederherstellung und Genesung. Ein Monat etwa ging ins Land. Unsere Armee war längst weitergezogen und mit ihr der unmittelbarste Krieg aus jener Gegend, da ich mich allmählich wieder in einen aufrecht sich fortbewegenden Menschen verwandelte. Fuß und Knie schwollen nicht mehr an wie Blasebälge, sobald ich mich in die Senkrechte begab. Die Wunde vernarbte. Was scherte es mich, wenn sie ein wenig bucklig und von scheckiger Farbe blieb? Und mit den unter die Arme geklemmten Krücken gewann ich mir Raum um Raum einen Wirkungskreis zurück. Zuträglich war meiner Genesung, dass ein zwiefacher Schwund herrschte inmitten der Klosterwände. Ich hatte, als ich vor langen Tagen begann, euch diese meine Geschichte zu erzählen, ja bereits mit ersten Strichen skizziert, wie es war in unserem Lazarett. Anfangs vermochte es kaum zu fassen, was man ihm einbürdete an Leibern, an Siechtum, an Leid. Glücklich, wer ein Lager für sich allein behaupten durfte und es nicht mit einem Beilieger zu teilen hatte. Und kaum ein Tag, erst recht keine Nacht, da man heilsame Ruhe, heilsamen Schlaf finden mochte, ohne in die Wachheit gerupft zu werden, von den Schwaden des Wundgestanks, von den Schreien der Pein und dem Stöhnen des stumpfen Dahindämmerns, vom Schnarchen jener, welche sich mit Branntwein Betäubung schafften. Es strömt eine solch große und dichte Ansammlung von Männern, geschweige von Mönchen und blessierten Soldaten, ein Miasma von säuerlicher Scharfheit aus, in welchem wohl dem Gesündesten noch mit der Zeit das Siechtum ins Fleisch sickern muss. Und es macht das eigene Leid einen unleidig gegenüber dem Fremden. Mit der Zeit aber schied es sich nun. Da waren jene, welche allmählich genasen, ob ganz wiederhergestellt oder verkrüppelt, doch so heil, wie sie je wieder zu werden vermochten, und welche nach und nach diese Städte verließen, zurück ins Soldatenleben, in die Heimat oder hinein in die Ungewissheit eines versehrten Schicksals. Und dann waren jene, die ihrerseits Tag um Tag schwanden, die ihre Nahrung nicht zu nehmen, nicht zu halten vermochten, denen Fieber und Wundbrand die Leibessubstanz verzehrte, denen man Glied um Glied amputierte in der vergeblichen Hoffnung, einen letzten Rückzugsraum zu bewahren, und die schließlich eines Morgens aufs Aufwachen ganz vergaßen und die man dann hinaustrug, sie als Staub ihrem Schöpfer zurückzuerstatten. Auf diese Weise lichtete sich Zahl der Verharrenden wie Schwere des Siechtums. Ward Tag um Tag wieder ein Name von den Tafeln am Kopfende unserer Lager gelöscht, und es blieb vor allem meinesgleichen. Männer, deren Genesung nun weniger Glück und Geschick bedurfte, denn schlichter Geduld, welche man jedoch keine Obhut der Familie zu überantworten wusste. Der erste große Gewinn war's, das Lager verlassen zu können, war die Erkundung der kühlen, halbschattigen Gänge, Säle, Kammern des Klosters, das Gespräch mit den Fratres, das Häferlgucken in der Küche, mitunter auch Gebet und Messe, welche mir heilig waren, nicht aus wahrer Frömmigkeit, sondern im menschlichen, musischen ihres versunkenen, vorzeitlichen Murmelns. Man mochte in den Kreuzgang humpeln, wo einen die reinigende Spätsommerluft, ein Fleck Sonne, das Grün des Kräutergärtleins empfing und Kameraden, welche ebenfalls hinreichend Freiheit der Bewegung wiedererlangt hatten. Hier konnte man plaudern, konnte Zoten und Heldenmeer lauschen, durfte sein Tobakspfeifchen schmauchen und den Branntwein kreisen lassen. Und wenn man sich vergewisserte, dass kein Bruder in der Nähe war, oder jedenfalls keiner von jenen, denen es mangelte an christlicher Blindheit gegen lässliche Sünden, dann kam ein Würfelbecher zum Vorschein mit knöchernem Klappern. Die einzige Teilung, welche die Zeit mir einstigem Uhrmacher duldete, war jene gottgegebene, ewig alte des Sonnenumlaufs und die mönchische der Gebetsstunden. Sie war zu Kreisen im großen Kreisen, ward Wiederkehr statt Vorwärtsbewegung. Und ich wäre wohl ziellos in ihrem Immergleichen getrieben, hätte ich nicht meinen Leib gehabt als Gewehr eines früher und später, eines Fortschritts vom lähmenden Unvermögen hin zur Freiheit der Handlung, zur Heilung. Was ich erstrebt, das war mir gelungen. Ich hatte mein voriges Selbst und seine Spuren ausgelöscht, so dass ich selbst nicht mehr zu bestimmen vermochte, wo auf der Welt ich hingehöre und was, alles Äußere, aller Name, Beruf, alle Geschichte abgefieselt, als mein Kern übrig bliebe, außer der einen, der großen, der meinigen Schuld. Ich habe mich oft gefragt, als was und als wer ich mich hätte neu erfunden, wäre mir die freie Wahl aufgenötigt. Wäre ich Tagelöhner, Bettler, Wegelagerer geworden? Säße ich als Eremit, Hauslehrer, braver Handwerker in meiner bescheidenen Karte? Hätte ich Weib und Kinder? Und nur wenn das Wetter umschlug, zwickte es noch in Fuß und Knie und gemahnte mich an mein Opfer für den Preußenkönig. Nun, ihr seht jeden Tag, wo ich heute sitze, und ihr wisst, dass ich zögernder die Geduld des Schicksals also auf derart ausgedehnte Probe stellte, dass es sich anschickte, mir die Entscheidung aus der Hand zu nehmen. Es flüsterte mir diesen Bescheid zunächst lediglich zu als Gerücht, raunend nicht aus Ehrfurcht, sondern aus Hoffnung auf Zerstreuung in unserem trägen Trott. Hoher Besuch stünde an, ging die Kunde unter uns Männern. Ein berühmter Wundarzt, meinten die einen zu wissen, ein adliger Gelehrter die anderen, ein Gesandter des Königs gar. Einer, den seine Studien über die Schlachtfelder trieben und durch die Lazarette, weil ihm die so zahlreich wie divers versehrten Leiber ein Quell großer Erkenntnis seien. Ich gab nicht viel auf dieses Gerede, nahm es zur Kenntnis, versprach mir nichts mehr davon, denn bestenfalls einen Vormittag der Abwechslung. Dass sich mir da etwas anderes ankündigte, das ahndete ich nicht. Dass dieser schemenhafte Fremde noch jemand weiteren zu mir führen würde, den neuen Jakob Kainer, dass er bei sich trug, worauf ich zu hoffen kaum mehr gewagt. Letztlich zwar jenes Urteil, welches mich zu dem Erbarmungswürdigen verdammte, welcher hier vor euch sitzt. Zunächst jedoch ein Wiedererwachen von Kräften und Geist, zunächst mein zweites, mein glückliches, mein reiches, mein neues Leben.
Das nächste Hörbuch veröffentlichen wir immer am ersten Freitag im Monat auf swrkultur.de und in der ARD-Audiothek. Lassen Sie sich überraschen!